gerade in der Sicherheitspolitik hat man, glaube ich, lange den Bedarf auch nicht gesehen. Ich meine, Österreich ist neutral und die Neutralität ist unumstößlich, so steht es im Regierungsprogramm wieder. Und dank der Neutralität brauchen wir uns auch keine Gedanken über die Sicherheit machen. Das ist so der nicht abgedruckte, glaube ich, zweite Satz dahinter, den fast jeder Österreicher, jede Österreicherin unterschreiben wird.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Beritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Christoph Bilwan. Er ist Milizoffizier, Präsident des Thinktanks SIPOL und forscht an der Landesverteidigungsakademie. Über die Balance von Freiheit und Sicherheit, warum nicht alles argumentierbar ist mit Nationalsicherheit und wie er die österreichische Bevölkerung mehr für Verteidigungspolitik begeistern möchte. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit dem Christoph Bilwan. Er ist Milizoffizier beim österreichischen Bundesheer, derzeit Oberleutnant, hat Politikwissenschaft und Slawistik studiert. Seit 2009 ist er Forscher am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Was mich besonders interessiert und warum ich ihn heute auch eingeladen habe, ist seine Tätigkeit als Präsident und Co-Gründer des Thinktanks und Vereins SIPOL. Christoph, herzlich willkommen.
Ja, danke Philipp für die nette Einladung und für die Möglichkeit hier zu sein.
SIPOL steht für Sicherheitspolitik und definiert sich als überparteiliche Initiative, die kritischen Diskurs und umfassendes Verständnis von kollektiver Sicherheit fördern möchte. Das ist ja nicht unbedingt der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich an Demokratie denke. Aber was verstehst du unter kollektiver Sicherheit?
Also, um jetzt noch ganz kurz was nachzuschießen zur Einleitung. Ich bin hier als Präsident von SIPOL und bin nicht eben hier in meiner Funktion als Milizoffizier der Vertreter des Bundesheeres. Für mich besteht kollektive Sicherheit vor allem darin, eben gemeinschaftlich als wirklich globale Weltgemeinschaft ein Umfeld zu schaffen, das möglichst frei von irgendwelchen Gewaltstrukturen ist, frei von Bedrohungen aller Art. Und bei dem man Konflikte auf möglichst zivilisierte und friedvolle Art und Weise lösen kann. Natürlich vorrangig unter heutigen Bedingungen heißt das für Österreich auch einfach eine Sicherheitspolitik im europäischen Rahmen, innerhalb der Europäischen Union.
Bleiben wir mal bei der Debatte, die im Sommer für Aufmerksamkeit gesorgt hat, und zwar der Totalumbau des Heers. Dauerthema in Österreich, was ist die Aufgabe des Bundesheers? Wie kann oder wie soll die Zukunft eines österreichischen Bundesheeres aussehen?
Also es ist jetzt eine natürlich heikle Frage, weil gerade die Ausgestaltung des Bundesheers ist in Österreich, glaube ich, bei jeder Partei ein komplett anderes Bild. Wie wir es 2013 bei der Wehrpflichtdebatte gesehen haben, können sich da Parteien auch sehr schnell in ihren irgendwie angenommenen Grundpositionen ändern. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen, wo das österreichische Bundesheer stehen soll, weil ich auch nicht den politischen Konsens sehe, was das Heer wirklich leisten soll. Rein vom verfassungsmäßigen Auftrag her müssen wir die militärische Landesverteidigung sicherstellen. Wie die ausgestaltet sein soll, da bin ich selbst als Offizier gespalten, weil das ist wirklich auch eine Frage, das kann von einem sehr kostspieligen Heer mit umfangreicher technischer Ausstattung bis hin zu den aktuellen Plänen gehen. Das ist nämlich auch wirklich auch eine politische Entscheidung. Trotzdem würde ich sagen, das, was aktuell auch angesprochen wurde, das ist wirklich der tiefgreifendste Umbau des Bundesheeres, der uns bevorsteht. Und das ist eine Reduktion des Heeres, offenbar, so wie es kommuniziert wird, auf die minimalste Fähigkeit und die sehr stark angelehnt auf Einsätze im Inland. Und das könnte für Österreich durchaus in den kommenden Jahren auch negative Auswirkungen haben, wenn es nämlich darum geht, sich an Einsätzen der EU oder auch der UNO zu beteiligen. Ich meine, Österreich, wir haben die Regierung hat sich ins Regierungsprogramm geschrieben, man möchte den UN-Sicherheitsratssitz 2027 dann wieder bekommen. Meistens gehen so Bewerbungen für Sicherheitsratssitze damit einher, dass man wieder Truppen in irgendwelche UN-Einsätze auch schickt, sich eben als aktiver Partner der kollektiven Sicherheitsstrukturen zeigt. Und so wie die Planungen derzeit sind, stellt sich auch die Frage eben, welche Elemente wir schicken wollen. Bis zu einem gewissen Grad sehe ich es im Einklang, die Reduktion auch von schweren Waffen mit der doch auch sehr stark hervorgehobenen eher Friedens- und Politik und zivilen Sicherheitspolitik. Wobei man nicht vergessen darf, dass das Bundesheer auch definitiv kein Akteur sein sollte, der jetzt nur für Katastrophenschutz... Ja,
also zur Post gehen und Schneeschaufeln kann nicht die ganze Aufgabe des Bundesheers sein.
Die auch so derzeit gar nicht so stark hervorgehoben wäre, sondern einfach Assistenzeinsätze fürs Innenministerium sollten nicht die Hauptaufgabe sein. Ich glaube, das wäre auch ein Problem, das dann Personal zu bekommen, in letzter Konsequenz.
Wie siehst du prinzipiell die Idee, dass man sich als Teil einer europäischen Gesamtheit sieht? Bringt es was, wenn sich einzelne Länder auf einzelne Funktionen spezialisieren?
Ich bin grundsätzlich kein Gegner der Idee. Die Voraussetzung ist aber auch, dass wir eigentlich eine Europäische Union haben, die viel weiter geht als heute. Also es geht nicht dann ohne eine politische Union, und das ist, glaube ich, Grundsatz auch jedes militärischen Einsatzes, sollte dann sein, dass eben eine politische Verantwortlichkeit ganz klar ist. Und in einer EU der 27 Mitglieder, die entscheiden müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik, wohin es geht, die sich oft nicht einig werden und nur einen Minimalkonsens finden, wird es bei manchen Bedrohungsbildern und Risiken, die es sehr wohl noch gibt, schwierig werden, glaube ich, dann kurzfristig zu reagieren. Da ist es dann oft aus heutiger Perspektive einfach auch schwierig, wenn man sagt, man setzt voll auf die Fähigkeit der EU zur gemeinsamen Verteidigung. Es sollten gewisse Kapazitäten sicher auch nationalstaatlich organisiert sein. Es ist ja innerhalb der EU trotz PESCO, den ganzen Debatten der letzten 2 Jahre, vor allem auch mit einer immer weiteren Vergemeinschaftlichung von Beschaffungsvorgängen und Verteidigungsforschung, glaube ich, schwierig, wirklich sich darauf zu einigen, wie so eine europäische Armee ausgestaltet sein soll. Wobei ich sagen muss, ja klar, wenn es eine europäische Armee geben wird einmal, sollte Österreich da aktiv mitwirken, auf jeden Fall.
SIPOL hat ja auch den europäischen Freiheitsbegriff sich auf die Fahnen geschrieben. Was verstehst du denn darunter?
Na, also wir vertreten grundsätzlich einfach diese europäischen Grundwerte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, der Fokus auf die Menschenrechte, die einfach zentral für politisches Handeln sein sollten. Das verstehen wir darunter. Das sind einfach die bürgerlichen, demokratischen Grundfreiheiten, die die Menschen haben haben müssen und die natürlich noch, glaube ich, in manchen Bereichen viel weiter gehen könnten, als sie heute gehen, zumindest jetzt im rechtlichen Rahmen.
Gehen wir mal auf die ganzen Elemente und Fundamente von SIPOL ein. Wie gesagt, das überparteiliche Initiative, die Diskurs und Verständnis fördern möchte, sind es alle Ziele, Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, wie Österreich in Europa auf einer sicherheitspolitischen Ebene dasteht. Das ist euer Hauptziel.
Ja, also wir haben eigentlich wirklich diese Diskursförderung uns zum Hauptziel gesetzt. Ganz am Anfang, als wir die Idee von SIPOL 2014 geboren hatten, haben wir uns ein bisschen orientiert an dieser wirtschaftspolitischen Akademie. Und das ist ein Projekt, das seit 2007 besteht, wo es einfach darum geht, da irgendwie Verständnis für Wirtschaft zu fördern bei Leuten, die nicht Wirtschaft studieren. Vor allem, also wir haben es natürlich, nachdem wir damals auch alle Studierende waren, aus der Perspektive heraus begründet. Und wir wollten eigentlich den Diskurs immer fördern. Der zweite Weg damals war eben quasi der Aufbau von so einer Akademie, das wir dann nicht weiterverfolgt haben, weil es doch sehr umfangreich war. Aber heute, jetzt in unserer Funktion als Blog, als Plattform, wollen wir einfach auch die Möglichkeit bieten, verschiedene Sichtweisen einfach einen Raum zu geben, der jetzt in erster Linie natürlich online ist, die eben mit unseren Werten auch vereinbar sind, und einfach versuchen, möglichst ein breites Verständnis zu vermitteln. Und mehr steckt da nicht dahinter, es ist einfach wirklich purer Idealismus und keine Parteipolitik dahinter.
Das ist ja nicht das Schlechteste von Beweggründen. Du hast gesagt, 2014 habt ihr gegründet. Was würdest du denn so als Meilensteine in dieser 6-7-jährigen Geschichte sehen?
Also 2014 haben wir offiziell mal gegründet, dann ging das mal 2015 mit einem Meilenstein los, wo der Bernhard Völkel und ich eine Studie zur Verträglichkeit von Miliztätigkeit und Studium initiiert haben, gemacht haben, einfach aufgrund von eigener Betroffenheit, von Betroffenheit von Freundinnen und Freunden. Und das hat Aufmerksamkeit im Verteidigungsministerium auch erregt und wir konnten eben die Ideen dort einbringen. Was sehr cool war, das ist jetzt nichts, was wir groß veröffentlicht haben, weil wir damals noch gar nicht so weit waren mit der Webseite und dem Blog. Aber das war definitiv ein Meilenstein, weil wir gemerkt haben, okay, mit doch Sachthemen und zum Teil wirklich faktenbasierten Vorschlägen wird man zumindest auf gewissen Ebenen gehört. Und wir haben dann versucht, eben 2016, 17 das wirklich voranzutreiben, haben mal einen Talk mit dem Thomas Riegler gehabt und so, das war noch ein Meilenstein, da haben wir wirklich angefangen, ein bisschen mehr mit Stammtischen zu arbeiten, das leider eingeschlafen ist. Was ich aber sagen muss, das ist einfach eine Schwierigkeit, wenn man ein kleiner Think Tank ist, wenn man sehr jung ist und das ist gerade in Wien mit hunderttausenden Veranstaltungen jede Woche, auch wirklich schwer, dann eben die entsprechende Aufmerksamkeit dauerhaft zu bekommen von Interessierten. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, also was in der Anfangsphase auch sicher noch ein Meilenstein war, waren einfach ein paar gute Berichte, vor allem auch zum Thema jetzt an Herkules und Abschiebung war, haben wir einen Artikel gehabt, der wirklich viele Klicks generiert hat, der genau zur richtigen Zeit damals in 2015 gekommen ist. Das war etwas, wo man gemerkt hat, okay, mit guter Recherche, mit Fakten kann man im Diskurs auch was bewegen. Und seither versuchen wir einfach wirklich regelmäßig mal zu publizieren und haben uns aber in den letzten Jahren noch ein bisschen darauf verlagert, eigentlich österreichische Sicherheitspolitik auf Englisch zu erklären, was passiert am österreichischen Bundesheer auf Englisch zu erklären und das irgendwie für Europäer verständlicher zu machen, weil ich glaube, der Blick von außen auf Österreich ist gerade in der EU nicht immer der beste und wir werden da irgendwo unter nicht ernstzunehmender Akteur bis hin zum Trittbrettfahrer gesehen dann und das sollte doch auch nicht der Fall sein. Also.
Daher der Untertitel Understanding Security.
Genau.
Bleiben wir gleich bei den Stammtischen und Co. Wie sieht euer praktischer Output aus? Du hast die Artikel erwähnt, die Stammtische. In welcher Form generiert euer Wissen? In welcher Regelmäßigkeit erscheint es?
Also unsere Artikel, jetzt vor allem wenn es inhaltliche Beiträge sind, die jetzt zu aktuellen Themen Stellung nehmen, basieren meistens auf unseren jeweiligen Expertisen bzw. auf den Expertisen von unseren Gastautoren. Und das geht dann wirklich, das Wissen kommt meistens aus Studien, vor allem eben aus der Wissenschaft, je nachdem wie aktuell es halt ist und wie verfügbar die Daten sind. Wir versuchen durch doch auch innovative Ideen dann eben Daten zu bekommen, die du in Österreich jetzt vielleicht nicht direkt bekommst. Eben beim Thema Herkules haben wir da Vollkostenrechnung, Bernhard Völkel eine Vollkostenrechnung gemacht. Da hat man sich dann halt beholfen, dass man aus Großbritannien die Daten nimmt und versucht umzulegen. Also wir versuchen einfach möglichst dann nachvollziehbar über kreative Wege einmal zu Daten zu kommen. Ja, und in der Regelmäßigkeit, wir versuchen halt im Jahr mehrmals zu publizieren, sehr unregelmäßig. Es hängt stark seit 2017 einfach davon ab, wie wir verfügbar sind.
Wir also sind alle mit Nebenjobs?
Genau, wir haben eigentlich alle einen Hauptjob. Okay. und da ist es nicht ganz so leicht, dann immer wieder Zeit zu finden für die verschiedenen Projekte. Und wenn halt dann ein Thema unter die Fingernägel brennt, dann wird da wieder was publiziert dazu. Aber natürlich auch so Meilensteine wie jetzt der Regierungswechsel und so sind dann auch ein Anreiz, dass man natürlich auf jeden Fall was schreibt.
Und am Ball bleibt, ja. Du hast vier Menschen im Team. Waren das Mitgründer? Sind die am Weg dazugekommen?
Also wir sind im Grunde genommen drei von den Mitgründern. Und die Chiara ist am Weg dazugekommen. Die haben wir dann eben 2017 im Zuge von einer Strategiekonferenz in Wien und so kennengelernt, beziehungsweise davor über Twitter. Und die anderen, eben Bernhard Völkel und auch der Max, die waren seit Anfang an dabei. Das ist einfach, es ist auch unser Freundeskreis von damals, aus dem das
ist auf die erste Quelle.
Genau. Und wir sind alle interessiert daran und ja.
Habt ihr verschiedene Expertisen oder kommt ihr alle inhaltlich aus demselben Bereich?
Nein, also wir haben wirklich verschiedene Hintergründe gehabt. Also mein Kreis war ja der einzige Politikwissenschaftler, der jetzt bei den Gründern quasi wirklich irgendwie aktiv sich wissenschaftlich mit Sicherheitspolitik dann beschäftigt hat. Wir haben viele aus dem wirtschaftlichen Bereich gehabt, da sowohl auch eher volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich. Max ist jetzt mit seinem Biotechnologiestudium, also doch aus einer ganz anderen Ecke. Aber was wir halt damals gemeinsam gehabt haben, einfach war schon der Hintergrund, dass wir alle in der Miliz tätig sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und das natürlich irgendwo verbindet. Wir haben auch Freunde aus Deutschland dabei gehabt, die mittlerweile jetzt auch wieder zurück nach Deutschland sind. Das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht, wenn Einzelne dann doch wieder Österreich verlassen. Und ja, die Chiara ist halt dazugekommen, die hat auch einen Hintergrund in Politikwissenschaft und eben im King's College jetzt ihren Doktor in War Studies. Also sie ist so neben mir wahrscheinlich auch beruflich gerade am nähersten am Thema dran.
Mhm. Wie finanziert ihr euch? Oder ist Finanzierung prinzipiell das ständige Bauchweh-Thema, so wie bei den meisten Thinktanks?
Es ist eigentlich gar kein Bauchweh-Thema mehr. Also wir haben am Anfang war es ein Bauchweh-Thema, wo wir überlegt haben, eben auch, wie angesprochen, diese Akademie und so aufzubauen. Haben uns aber dann irgendwie auch nicht um Förderungen bemüht und kommen seither ganz gut mit unseren eigenen Investment durch. Also es ist im Grunde genommen nur die Zeit, die reinfließt und halt die paar Euros für eine Webseite, eine Domain. Ansonsten versuchen wir das möglichst low-level zu halten. Wenn wir jetzt wirklich mal eine Veranstaltung machen oder einen Stammtisch, das ist in Lokale, das sich quasi einfach darüber finanziert, dass das Lokal uns den Raum zur Verfügung stellt und selber ein Geschäft macht mit der Veranstaltung.
Was war der Gedanke hinter der Akademie?
Na, der war wirklich, dass man eigentlich einen Grundstock aufbaut an jungen Menschen, die ein Verständnis davon haben, was ist Sicherheitspolitik, was ist Sicherheit, in welche Lebensbereiche spielt das überall rein. Jetzt nicht nur nämlich Bundeswehr, Polizei, so klassische Bereiche, die man sofort mit Sicherheit assoziiert, sondern eben auch, wir wollten weitergehen jetzt aktuell, natürlich jetzt ist uns allen bewusst Gesundheit oder eben Blackout, Versorgungssicherheit. Das war eigentlich die Idee dahinter und das hat gefußt auf einen Spruch, den ich dann von im Zuge irgendeiner Ausbildung oder so einmal gehört habe, im Vortrag, immer in der Krise Köpfe kennen. Also das ging eigentlich darum, dass man versucht, Leute zu vernetzen, die sich für Thema Sicherheit interessieren, wenn es dann wirklich mal brennt, wenn es irgendwo mal stressig wird, dass man weiß, wenn man anruft, wenn man eine verlässliche Information braucht zu irgendwelchen Wirtschaftsprognosen, zu irgendwelchen technischen Themen. Das war so die Idee hinter der Akademie, dass wir nämlich gar nicht so sehr die Politikwissenschaftler nehmen, die dann irgendwo alles entscheiden, sondern dass wirklich gezielt Wissen an Diskurs dann bestimmt, selbst wenn die Zeit knapp ist.
Und dafür bräuchte es eine Finanzierung?
Dafür bräuchte es auf jeden Fall eine Finanzierung. Das Konzept müsste man jetzt auf jeden Fall noch weiter vertiefen und ausarbeiten. Aber wenn es eine Finanzierung gibt.
Wenn du Geld hättest?
Ja, wenn wir Geld hätten, würden wir es auf jeden Fall machen. Also,
soll es mehr Geld zum Start geben für Thinktanks?
Ja.
Oder überhaupt Geld?
Ja, soll es. Ist sicher ein Thema. Ich meine, wir hätten da wahrscheinlich beim Verteidigungsministerium und so anfragen können. Dann kam damals die Debatte auf, mit wer politisch relevante Vereine und wer da Förderungen kriegt. Das ist nämlich genau das Thema. Ich glaube, wenn es das Geld vom Staat gibt, ist immer die Frage, wofür wird es eingesetzt? Also ich denke, wir brauchen mal nur in die Sicherheitsstrategie schauen, die alle Parteien beschlossen haben, wo drinnen steht eben die Förderung der Sicherheitsforschung in Österreich, Förderung außeruniversitärer Forschung. Und ich würde sogar sagen, eben es soll nicht nur die Forschung sein, es sollte eben auch die Bildung sein, die gefördert gehört. Und über den Aufhänger könntest sicher Geld vom Staat geben, aber das sollte dann möglichst nicht von einem Ministerium kommen, sondern vielleicht aus dem Parlament. Das wäre mal ein kreativerer Ansatz.
Das ist eine spannende Idee. Das war jetzt ein schöner Blick zurück. Wo hättest du SIPUL gerne in 5 Jahren?
Also ich persönlich würde wirklich gern schauen, dass wir in den nächsten 5 Jahren vielleicht diese Akademie auf den Weg bringen, dass wir das so aufbauen, dass es Leute wirklich anzieht und das eine selbsttragende Sache wird, weil SIPUL war eigentlich auch darauf ausgelegt, dass wir mit so 35 aussteigen und das dann wieder den Jungen überlassen und das wirklich immer ein sich selbst erneuerndes System ist mit jungen Ideen und nicht so wie viele andere so Vereine und Thinktanks einfach über Jahre hinweg von denselben Leuten geführt werden. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz jetzt an der Schwelle zum 30er dann nächstes Jahr. Dass man sagt, in den nächsten 5 Jahren wollen wir das so weit bringen, dass man dann auch das Step da abgibt und sagt, wir haben wirklich auch ein Produkt, was es schafft, dass Menschen von Sicherheitspolitik eine Ahnung haben, die eigentlich sich das nicht vorstellen konnten, sich mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen davor.
Wer ist so ein typischer Mensch, wo du glaubst, den willst du erreichen?
Es ist eine gute Frage, also es weil ich
Zielgruppe.
Möchte, ja, ich will eben da irgendwie nicht irgendeine Studienrichtung oder so jetzt ausschließen oder so, sondern echt, das sind junge Menschen, am besten Leute, die halt gerade zum Studieren auch nach Wien kommen, die sich in dem Bereich weiterbilden wollen, müssen aber auch nicht nur Studenten sein oder Studierende sein, sondern ich glaube, es ist gerade ein Thema, das sehr stark davon profitieren würde, wenn sich jeder, der sich interessiert, einbringt und auch arbeitende Menschen, die halt gerade ins Arbeitsleben und so einsteigen, sind herzlich willkommen und ich glaube, dass die Zielgruppe sind wirklich alle, aber vor allem junge Leute, einfach, dass das einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben kann vom Leben und vom Tun.
Lass uns mal kurz philosophisch werden. Wo treffen sich denn Demokratie und Sicherheit? Weil ein General macht keine Abstimmung unter seinen Soldaten, was sie für gut halten. Wo siehst du die Schnittmenge?
Also der General ist ja nur der militärische Teil. Und da geht es jetzt nicht so sehr darum zu sagen, Demokratie heißt demokratische Abstimmung, sondern es geht vielmehr dann darum, dass der General das demokratische Verständnis hat, dass das Ziel von seinem Handeln halt da auf demokratischen Idealen fußt. Und es ist irgendwo ein leichter Widerspruch natürlich jetzt zu sagen, Sicherheit fördert irgendwo die Demokratie, weil ab einem gewissen Punkt kann es dann einmal zu Einschränkungen führen. Das kann zu Einschränkungen eben in unserer Bewegungsfreiheit führen. Es kann zu Einschränkungen einfach auch gegen Leib und Leben führen. Wenn man jetzt das militärische Handeln hernimmt, in letzter Konsequenz kann es wirklich auch heißen, dass man auf Menschen schießen muss oder auf einen geschossen wird und man auf jeden Fall auch bereit ist, sich dann einer Gefahr in den Weg zu stellen. Da geht es dann irgendwie natürlich darum, jetzt zu sagen, okay, es ist nicht nur das Ich, sondern auch irgendwo das Ideal der Demokratie, dass man für ein Gemeinwesen halt einsteht. Und ohne Sicherheit kann Demokratie halt nicht funktionieren. Ich glaube, das ist das Schönste, wenn man sagt, es braucht eine gewisse Art von Rechtsstaatlichkeit. Und zwar halt auch mit einem moralischen Verständnis und nicht nur einem rein technischen Rechtsverständnis, dass es eine Demokratie geben kann.
Über die Befehlskette hinaus.
Ja, ein Unrechtsstaat kann ein Rechtsstaat sein, das ist leider so.
Schön gesagt.
Ja, weil es geht ja nur darum, auf sein Handeln auf Recht beruhen zu lassen. Aber ich glaube, wenn man eben Menschenrechte als Fundament einer Rechtsordnung hat, sollte es eben ja irgendwo abgesichert werden und das muss eben auch quasi, um es militärisch zu sagen, verteidigt werden gegen Angriffe. Es muss halt auch wirklich sichergestellt werden, dass man die Regeln und die Spielregeln doch dann irgendwo nicht mehr verletzen kann, ohne dass man dafür gestraft wird, weil sonst wird die Demokratie in sich irgendwo zusammenbrechen.
Du sprichst in der Vision von Bedeutung und auch interessanterweise von den Grenzen der kollektiven Sicherheit. Was sind Grenzen kollektiver Sicherheit?
Eine Grenze ist auf jeden Fall, dass nicht alles argumentierbar ist mit kollektiver Sicherheit. Also ich kann jetzt nicht hergehen und versuchen, eine menschenrechtswidrige Politik damit zu argumentieren, dass man irgendwie sein Gemeinwesen schützen will. Jetzt, da geht es schon auch darum, wie gestaltet man zum Beispiel Grenzschutz aus als EU? Wie weit will man da wirklich gehen, um jetzt Migration zu verhindern? Was ist dann noch machbar und was ist nicht mehr machbar? Und auch jetzt, wenn wir an die UNO denken, kollektive Sicherheit stößt halt auch an der Grenze, wenn man verschiedene Player hat, die unterschiedliche Ideologien verfolgen. Und wenn dann das System sich selbst austrickst. Also im Sicherheitsrat, das ja eigentlich jetzt Grundlage wäre für viele Maßnahmen, um Sicherheit durchzusetzen, wird es halt heutzutage wirklich schwierig, Resolutionen zu erwirken, weil doch entweder Länder wie China oder Russland dagegen sind oder dann aber auf der anderen Seite auch die USA dagegen sind und man sich nicht darauf verständigen kann, was die gemeinsamen Werte sind und wo vielleicht doch wirklich einmal so die berühmten roten Linien überschritten werden. Und da stößt das System halt im negativen Sinne an seine Grenzen und generiert nicht unbedingt mehr Sicherheit für viele Menschen.
Wenn wir jetzt einmal weggehen von der Sicherheitspolitik und mehr auf die Metaebene von Thinktanks generell. Österreich ist international auf Platz 17 unter den Ländern mit den meisten Thinktanks. Trotzdem wird es bei uns, glaube ich, jetzt nicht so wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Woran liegt das? Was glaubst du?
Also, ich kann es vor allem aus der Szene der Sicherheitspolitik-Szene, Außenpolitik-Szene betrachten und sagen, ich glaube, Österreich an und für sich hat jetzt gar nicht so sehr diese Think-Tank-Kultur, die man jetzt, weil du sagst, eben das hat irgendwie Aufmerksamkeit, das muss irgendwo einen Grund haben. Und wir haben relativ spät damit angefangen. Also österreichische Think-Tank-Geschichte spielt sich vor allem seit Ende der 90er Jahre ab und noch mehr eigentlich jetzt in den letzten, würde ich sagen, vielleicht fünf bis zehn Jahre. Das macht es natürlich schwer, dass man überhaupt einmal in diesem öffentlichen Aufmerksamkeitsraum irgendwo einen Platz findet, gesehen wird, weil einfach heutzutage so viele Meinungen einprasseln. Und ich glaube, unsere Medienlandschaft ist auch noch nicht ganz darauf eingestellt, dass man jetzt Thinktanks so sehr aktiv immer wieder anfragt, um Meinungen zu haben, sondern wir haben schon einen sehr starken Diskurs, der von unseren Interessensvertretungen auch oft bestimmt wird. Eben, wir haben eine sehr gute Sozialpartnerschaft, die glaube ich sehr wertvoll ist. Das sollte man, darf man nicht vergessen und die eben irgendwo auch zum Teil Thinktank-Funktionen übernehmen. Also ich glaube, so Sachen wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, das sind Interessenvertretungen, die produzieren genauso ihre Studien. Das würde ich jetzt so nicht eben abtun. Aber die sind halt Platzhirsche auch oft in vielen Fragen. Und gerade in der Sicherheitspolitik hat man, glaube ich, lange den Bedarf auch nicht gesehen. Ich meine, Österreich ist neutral und die Neutralität ist unumstößlich. So steht es im Regierungsprogramm wieder. Und dank der Neutralität brauchen wir uns auch keine Gedanken über die Sicherheit machen. Das ist so der nicht abgedruckte, glaube ich, zweite Satz dahinter, den fast jeder Österreicher, jede Österreicherin unterschreiben wird. Deswegen, also es gab meiner Meinung nach oft jetzt im Bereich Sicherheitsaußenpolitik keinen Zwang zum Nachdenken. Und oft vielleicht auch kein Bedarf. Also es ist sicher auch eine Frage von, wer will eigentlich die Expertise haben und welche Expertise will man haben. Also das ist so das Zweite, warum dann auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit vielleicht nicht unbedingt nicht da ist, aber sehr selektiv da ist und man auch nur mitkriegt, was in seinem eigenen parteipolitischen Spektrum passiert. Weil wir einfach doch sehr viele Thinktanks haben, die jetzt, wenn man diese wissenschaftlichen Typologien hernimmt, eher als eben advokatorische Thinktanks gelten, die halt mehr Interessensvertretung sind als die jetzt ein Forschungsinstitut
oft mitbringen.
Genau. Und die jetzt wirklich dann natürlich auch unter Umständen nur ihr eigenes Klientel bespielen.
Ich würde zum Ende gerne noch über dich was erfahren. Was treibt dich an?
Also ich möchte wirklich einen möglichst umfassenden Diskurs haben. Gerade jetzt der Hintergrund hinter Sipol, ich möchte, dass Debatten nicht nur parteipolitisch gefärbt werden und ein Ziel verfolgen, das nur politisch ist, sondern dass ein politisches Ziel auch auf einer Grundlage formuliert wird, die man nachvollziehen kann. Und ja, das ist so mein Antrieb. Und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern ich glaube, das Verständnis auch füreinander und halt versuchen, möglichst viele Fakten zu haben, bevor man eine Entscheidung trifft, gilt jetzt auch auf europäischer und internationaler Ebene im Umgang miteinander.
Mhm. Warum verwendest du deine Energie genau dort? Warum gehst du nicht selbst in die Politik oder strebst eine Beamtenkarriere in der Sektionschef im Verteidigungsministerium an? Oder vielleicht tust du das ja.
Naja, die Beamtenkarriere, ja, das ist jetzt ein heikles Thema natürlich. Nein, also die Beamtenschiene ist sicher ein guter Weg, das Ziel genauso zu verfolgen, weil man halt...
Da geschieht ja die Übersetzung vom politischen Willen in Texte.
Ja, beziehungsweise in meinem Fall eben auf der Landesverteidigungsakademie ist es ja irgendwo die Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in möglichste politische Grundlage Realität, für politische Entscheidungen. Also das treibt mir auf jeden Fall an. In die Politik zu gehen, ist eben genau die Schwierigkeit, sich dann nicht dort zu verlieren, eben an dem Ideal.
Das, was du vorhin angesprochen hast.
Genau, also ich glaube, es ist schon schwierig und man sollte auch nicht diesem vielleicht Druckschluss erliegen, dass man, wenn man in die Politik geht, dann noch so ganz unabhängig sein kann, weil man ja halt doch irgendwo immer eine Partei hinter sich hat und Interessen vertreten muss, was ja das Sinn der Politik ist. Und irgendwo wird es dann schwierig, wirklich immer sich selbst dann treu zu sein.
Ja, vor allem in Österreich.
Realistisch
gesagt, ist es einfach sehr parteigeprägt.
Ja, und eben als Einzelperson in der Politik in Österreich kann man leider wirklich nicht viel erreichen, außer vielleicht auf Gemeindeebene, was noch geht das mit einer Liste, das ist gut, aber das ist dann halt...
Ja. Ja. Gut, ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen.
Also ich würde, glaube ich, mit dem Gesetz eine Stiftung begründen, analog zur deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik, die das deutsche Parlament, die deutsche Regierung berät in allen Fragen, was jetzt Sicherheitspolitik, Außenpolitik angeht, wirklich umfassend. Also Regionalexpertisen, thematische Expertisen umfasst und die wirklich auch einen guten Personalstock hat, und sowas würde ich begründen mit dem Gesetz. Gar nicht so sehr jetzt versuchen, irgendein Thema zu lösen, sondern ich glaube, ein nachhaltiges Projekt auf den Weg zu bringen.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und es hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Freiheit ist Sicherheit für alle Menschen und Sicherheit ist Freiheit für alle Menschen.
Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Café gehen. Wen suchst du dir aus?
Ich habe wirklich eher intensiv nachgedacht darüber. Aber mir ist der erste Gedanke meistens der beste. Ich würde mit der Bertha von Suttner auf einen Café gehen wollen. Ah. Weil sie nämlich doch, erstens einmal, sie ist die erste Friedensnobelpreisträgerin. Sie war nicht nur Friedensaktivistin, sie war auch Frauenrechtsaktivistin. Und ich würde mit ihr, glaube ich, sehr gerne einfach darüber unterhalten, wie sie heute einfach den Zustand der Welt sieht, denn die Fragen von Abrüstung, die sie damals schon angesprochen hat, und die Rolle von Frauen in der heutigen Welt, ob sich strukturell, wirklich strukturell was verändert hat oder wir noch einen langen Weg vor uns haben.
Christoph, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.